So, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Vorlesung. Tut mir leid, wir haben wohl eine kleine Verzögerung gehabt, da offensichtlich, wie die Fachleute, Herr Simon, gerade festgestellt haben, das gestrige Update die Grafikkarte des Computers zerstört hat. Ich danke dem Kommilitonen, dass er uns jetzt ausgeholfen hat. Wir haben jetzt wieder eine Verbindung und es freut mich ganz besonders, dass wir dann die Michaelis-Menten-Betrachtung fortsetzen können. Und zwar hatten wir die Michaelis-Menten-Kinetik kennengelernt und wir haben uns beschäftigt mit Inhibitoren, das heißt Substanzen, die die Enzymaktivität beeinflussen. Und wir hatten einen Typ von Inhibitor begonnen, den ich Ihnen nochmal darstellen möchte. Das heißt, zunächst mal nochmal einen Überblick über die Michaelis-Menten-Kinetik. Das ist das, was man unter Michaelis-Menten-Kinetik versteht. Das ist die Beziehung zwischen Anfangsgeschwindigkeit und Maximalgeschwindigkeit dargestellt. V0 ist gleich Vmax mal S durch Km minus S. Und wenn wir jetzt ein Enzym einsetzen, wenn wir jetzt einen Inhibitor einsetzen, der das Enzym hemmt, dann kann es verschiedene Typen der Inhibitoren geben. Wir hatten zunächst die kompetitive Inhibition in der letzten Stunde besprochen. Was heißt das? Um das nochmal grafisch darzustellen. Wenn wir V gegen S uns anschauen, haben wir hier die normale Kinetik und bei der kompetitiven Inhibierung konkurriert der Inhibitor mit dem Substrat. Das heißt, die beiden konkurrieren um die gleiche Bindungsstelle. In Konsequenz heißt das, wenn ich genug Substrat einsetze und die Substratkonzentration wesentlich höher ist als die Inhibitorkonzentration, dann erreiche ich wieder die Maximalgeschwindigkeit. Wenn man das grafisch aufträgt, haben wir hier also Inhibitorkonzentration 0. Und wenn wir jetzt einen Inhibitor einsetzen, dann wird die Kinetik letzten Endes zum gleichen Vmax asymptotisch sein. Das ist die kompetitive Inhibition. Das heißt, wenn ich mehr Inhibitor einsetze, dann streckt sich das noch mehr. Aber Tatsache ist, dass bei der kompetitiven Inhibierung letztendlich Vmax erreicht wird. Was ändert sich aber, ist der Km. Okay. Das heißt, mit der Grafik kann man vielleicht besser darstellen, wie der kompetitive Inhibitor wirkt im Vergleich zu den ganzen Kinetiken. So sieht die Kinetik letzten Endes aus. Das heißt, wir haben steigende Inhibitorkonzentrationen, denn der Kehrwert von 1 durch V und 1 durch Km, der macht sich bemerkbar. Was wir sehen, ist der gemeinsame Schnittpunkt. Das heißt, die Maximalgeschwindigkeit ist beim kompetitiven Inhibitor gleich. Das heißt, der asymptotische Wert hier ist der gleiche. Aber der Km-Wert, und da war beim letzten Mal schon die Frage, der Km-Wert hier ohne Inhibitor, mit Inhibitor, wie wird er? Größer oder kleiner? Dabei müssen wir berücksichtigen, wir haben den Kehrwert. Das heißt, der Km-Wert steigt. Das, was wir hier auch sehen. Von 0 wird der Km-Wert größer. Das ist die kompetitive Inhibierung. Und es gibt einen zweiten Typ, bei dem wir eben nicht um das Substrat konkurrieren, sondern bei dem wir am Enzym angreifen und das Enzym schädigen. Und das ist die sogenannte nicht-kompetitive Inhibierung. Nicht-kompetitive Inhibierung heißt V0 gegen S
zur Asymptote. I gleich 0. Und wenn wir jetzt eine nicht kompetitive Inhibierung haben, heißt das letzten Endes, das Enzym wird geschädigt. Das heißt, nicht mehr alle Enzymmoleküle sind katalytisch aktiv, weil der Inhibitor daran bindet. Und das heißt dann letzten Endes, dass die Maximalgeschwindigkeit reduziert wird. Die Konsequenz ist, dass der Km immer noch der gleiche bleibt, weil das restliche Enzym ungeschädigt ist und demzufolge eine normale Kinetik macht. Das ist nichts anderes, als wenn Sie die Menge des Enzyms reduzieren. Die Menge des aktiven Enzyms wird reduziert. Und in der Lineweaver-Burke-Darstellung heißt das letzten Endes, dass wir den Km-Schnittpunkt gleich haben, aber die Vmax natürlich deutlich sinkt. Und da wir hier Kehrwerte haben, 1 durch V, heißt das, dass Vmax hier sinkt. Okay, haben Sie dazu eine Frage? Sollen wir das nochmal durchdiskutieren? Das sind ja sehr wichtige Substanzen, die auch natürlich, ja bitte? Nee, der Km-Wert, ja natürlich, das ist eine Handzeichnung, ja, das ist ganz klar. Was ich Ihnen nur klar machen will, ist, dass die Maximalgeschwindigkeiten sinken und der Km-Wert an der gleichen Stelle ist, ja. Inwieweit das jetzt hier die Steilheit vorne ist, das ist natürlich aus der Hand gezeichnet. Aber ich denke mal, so ungefähr kommt es hin. Gut, sonst haben alle den Unterschied zwischen einem kompetitiven Inhibitor und einem nicht kompetitiven Inhibitor verstanden. Dann kommen wir zu einer weiteren wichtigen Kinetik, die nicht zunächst nach Michaelis-Menten durchgeführt wird. Das ist eine sigmoide Kurve. Das heißt, Michaelis-Menten würde hier sehr stark ansteigen, hier rüber gehen, und wir haben eine sigmoide Kurve. Und solche sigmoiden Kurven erhält man dann, wenn man regulatorische Enzyme betrachtet, in der Regel allosterische Regulatoren oder allosterische Regulation. Das geschieht dadurch, dass diese Enzyme, die diese Regulationen durchführen, Multimere sind. Sie haben mehrere Bindungsstellen. Das heißt, allosterische Enzyme folgen nicht der Michaelis-Menten-Kinetik, sondern sie haben eine zweite Bindestelle am Enzym, die entweder von Aktivatoren oder von Inhibitoren besetzt wird. Ja, das heißt, wir nehmen von außen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit des Enzyms oder der Metabolismus kann die Leistungsfähigkeit des Enzyms modulieren. Wie macht er das? Hier ein Beispiel. Wir haben Enzyme mit mehreren Untereinheiten oder Enzyme mit zwei Bindungsstellen. Das heißt, wir haben eine katalytische und eine regulatorische Bindungsstelle. In der Regel sind diese Enzyme Multimere, sehr oft Tetramere. Das heißt, wenn ich den Modulator oder den Aktivator zur Bindung bringe, dann wird das Enzym gestärkt. Es wird stärker aktiv und es entsteht ein aktiver Enzymsubstratkomplex. Wie wirkt sich das in der Kinetik aus? Das können wir hier relativ gut sehen. Hier zunächst ohne Aktivator oder ohne Inhibitor. Wenn ich einen Aktivator binde an das Enzym, dann letzten Endes ähnelt das sehr stark der Michaelis-Menten-Kinetik. Im umgekehrten Falle kann ich aber auch das Enzym stärker hemmen, indem die zweite Bindungsstelle eine Inhibierung bewirkt nach Bindung des Inhibitors und dann wird die Kurve noch flacher. Das heißt, wir haben Möglichkeiten, ein Enzym zu regulieren. Warum ist das sehr wichtig? Diese allosterischen Enzyme regulieren Stoffwechselwege und können sehr schnell auf sich verändernde Stoffwechselbedingungen reagieren. Das heißt, in dem Moment, in dem eben der Aktivator nicht mehr gebildet wird, sinkt die Aktivität, oder in dem Moment, in dem ein Inhibitor gebildet wird, wenn der Aktivator fehlt, steigt die Aktivität wieder, wenn der Inhibitor entsteht, sinkt die Aktivität. Gut. Wo finden wir das am Stoffwechselweg am ausgeprägtesten? Jetzt kommt wieder unser Lampenproblem, das hoffentlich am Montag gelöst wird. Das heißt, wir haben keine Blautöne und ich habe offensichtlich, wie ich jetzt weiß, eine Vorliebe für Blau. Und vielleicht können wir es doch erkennen, wenn wir noch ein bisschen verdunkeln. Ja, jetzt geht es ein bisschen besser. Worauf es ankommt, diese allosterischen Enzyme sind sehr oft in biosynthetischen Stoffwechselwegen oder in Abbauwegen. Ja, hier haben wir bei den Aminosäuren sehr oft eine sogenannte Feedback-Hemmung. Das heißt, das erste Enzym des Stoffwechselweges einer Biosynthese wird durch das Produkt, in diesem Fall Isoleucin, inhibiert. Das heißt, wenn die Zelle genug Isoleucin vorliegt, sensiert das Isoleucin dem ersten Biosyntheseenzym keine weitere Biosynthese. Und das ist ein sehr ausgeprägter, sehr wichtiger Regulationskreislauf und der erlaubt es der Zelle, innerhalb von wenigen Sekunden zu reagieren. Das heißt, einen Stoffwechselweg abzuschalten, wenn er nicht mehr benötigt wird. Jetzt kommen wir noch zu dem letzten Typ, den ich im Rahmen dieser Vorlesung besprechen möchte. Das ist die Substrathemmung. Die Substrathemmung ist auch eine weitere Möglichkeit, einen Stoffwechsel zu modulieren. Ein klassisches Beispiel für Substrathemmung ist das erste Enzym der Glykolyse, die Hexokinase. Die Hexokinase setzt Glucose zu Glucose-6-Phosphat um. Und diese Phosphatgruppe, die erhält sie als Donor von dem ATP. Das heißt, ATP ist auch ein Substrat der Hexokinase. Wenn die Zelle jetzt sehr viel ATP hat, das heißt, wenn es der Zelle sehr gut geht, dann braucht sie eben keine weitere Verstoffwechslung von Glucose und schaltet damit oder reduziert damit die Hexokinase-Aktivität. Das sieht dann so aus. Wir haben zunächst eine relativ normale Kinetik, Michaelis-Menten-Kinetik. Wenn aber eine gewisse Substratkonzentration erreicht wird, kommt es zu einer Hemmung. Und das erklärt sich durch eine zweite Bindungsstelle am Enzym für das Substrat. Es gibt einmal die Substratbindestelle, an der die Katalyse stattfindet. Und es gibt eine zweite Stelle, die erst bei hoher Konzentration besetzt wird. Und diese zweite Bindungsstelle, die sorgt dann bei hoher Konzentration, wenn Substrat dort anbindet, dass die Aktivität wieder reduziert wird. Das heißt, die Geschwindigkeit geht wieder nach unten. Das ist sozusagen jetzt das System der Substrathemmung. So, jetzt muss ich sehen, wie ich bei diesem Computer wechseln kann. Okay. Wie kann ich wechseln? Escape? Ah, wunderbar. So, und jetzt können wir dann zum nächsten Kapitel kommen. Und das ist sozusagen die chemische Fabrik der Zelle. Wenn wir jetzt gelernt haben, wie Enzyme im Stoffwechsel arbeiten, ist die nächste Frage, erstmal die Materialien kennenzulernen. Ja? Und wenn Sie heute ein Haus bauen wollen, dann gehen Sie hin und fragen entweder jemanden oder wenn Sie niemanden zum Fragen haben, dann gibt es zum Beispiel die gelben Seiten des Branchenverzeichnisses. Dann können Sie dann gucken, Baustoffe, was ich brauche und können sich die bestellen. Und in der Zelle ist nichts anderes. Das heißt, auch eine Zelle hat letzten Endes einen Bedarf an gewissen Bausubstanzen. Und die muss sie abrufen, die muss sie transportieren und die muss sie bereitstellen. Ja? Und die verschiedenen Firmen, die in der Zelle was liefern, sind jetzt hier links dargestellt. unter dem biochemischen Namen des Produktes, das Sie vertreiben, und rechts steht, was man damit anfangen kann. Okay, also links wäre zum Beispiel, würde hier stehen Mauer, oder würde Stein stehen und hier rechts Mauerbildung. Ja? Oder hier würde stehen Kupferrohr und hier würde stehen Heizungsverbindung. Ja? So müssen Sie es vorstellen. Okay, nur unser Kupferrohr oder unser Stein ist in dem Fall ATP. ATP würde jetzt, sagen wir mal, für Heizöl stehen. Ja? Oder Brennstoff. ATP wäre Brennstoff und könnte als Brennstoff genutzt werden. Also, was haben wir? ATP überträgt sozusagen Energie, die Phosphorylgruppen. Und wir werden jetzt die Funktionen dieser Bausteine nach und nach besprechen. Das ist sehr wichtig, aber man muss natürlich auch sagen, man muss es mehr oder minder lernen. Ja, das tut mir sehr leid, aber es ist leider nicht zu verhindern. Gut, also jetzt fangen wir mit ATP an. Und da hatte ich Ihnen ja eine Merkwürdigkeit schon berichtet. Wir hatten gesagt, wer weiß noch, was ist das für eine Verbindung an den Phosphatgruppen? Zwei Phosphorsäuren, das sind Anhydride. Und da hatte ich Ihnen gesagt, sind die energiereich oder energiearm? Viel Energie drin oder wenig Energie? Sehr viel Energie. Und mit anderen Worten, im Prinzip Sprengstoff. Ja? Da ist extrem viel Energie drin. Und wir müssen uns jetzt fragen, wie können wir den Sprengstoff transportieren und beherrschen? Und deshalb muss man sich mal die Struktur des ATPs noch ein bisschen genauer anschauen. Tut mir leid, ich muss das nochmal runter verdunkeln. Das heißt, hier erstmal das Adenin, die Ribose und dann haben wir hier die drei Phosphatgruppen. Und jetzt kommen die Blautöne, die jetzt nicht von mir sind, sondern aus dem Lehrbuch, ganz stark zum Tragen. Okay. Wenn wir jetzt hier hydrolysieren, ja, dann wird die Energie freigesetzt. Okay, was sind die Besonderheiten dieses Moleküls? Wenn hier das Phosphat abgetrennt wird durch eine Hydrolyse, dann haben wir hier ein Phosphat und ein ADP als rechts. Und was dann passiert ist, dass die beiden Phosphorsäuren in der Ladung getrennt werden. Das heißt, dieses Molekül hat kein Bestreben, hier zurückzureagieren oder kein nennenswertes Bestreben, weil hier die zwei negativen Ladungen sich sofort abstoßen. Dann gibt es einen weiteren Effekt, wenn so ein Phosphat, so eine Phosphorsäure alleine steht, so eine Phosphatgruppe, dann haben wir ein Phosphat umgeben von vier Sauerstoff, das Proton wird sofort abgegeben, ja, und dann einigen die sich sozusagen wie in der Europäischen Gemeinschaft auf den kleinsten gemeinsamen oder größten gemeinsamen Nenner. Das heißt, sie verteilen ihre Elektronen um das Phosphoratom. Ja? Und das nennt man Resonanzstabilisierung. Das heißt, es wird alles schön paritätisch verteilt, was an Elektronen hier rumschwirrt. Und das gibt dem Molekül die sogenannte Resonanzstabilisierung. Ja? Gut, und das ist ein weiterer Grund, dass hier keine Rückreaktion passieren kann. Okay, das sind die Gründe, warum das ATP eine sehr große Hydrolyseenergie hat. Ja, wir haben hier 30,5 Kilojoule pro Mol, die freigesetzt werden können. Jetzt die Frage, wie beherrscht man dieses hochexplosive, hochgeladene Molekül? Und das ist relativ einfach. Ich hatte Ihnen gesagt, die Abstoßung der negativen Gruppen ist ein Grund dafür, dass es nach der Hydrolyse nicht zusammengeht. Und um das zu erreichen, dass diese negativen Gruppen sich nicht im Molekül abstoßen, wird eine Komplexierung mit Magnesium vorgenommen. Das heißt, wir haben hier eine Chelatbildung und das Magnesium komplexiert sozusagen die beiden negativen Ladungen der Phosphorylgruppe. Das heißt, der ganze Trick besteht darin, das sozusagen zu dämpfen durch eine Chelatbildung mit Magnesiumchlorid, mit Magnesium, Entschuldigung. Und Magnesium ist insofern für das ATP genauso wichtig wie das Molekül selbst. So, Eine weitere wichtige Vorgehensweise der Zelle ist, dass dieses hochexplosive, hochgeladene ATP nicht direkt seine Energie freigibt, sondern dass die ATP-Hydrolyse, wenn man es jetzt molekular betrachtet, in Zusammenhang mit dem Enzym, eigentlich zweistufig verläuft in den allermeisten Fällen. Das stellen wir natürlich nicht dar, weil es zu komplex ist, aber man muss sich dessen bewusst sein. Das heißt, wir haben eine zweistufige Reaktion, in dem zunächst die Bindung des Phosphats an das Enzym stattfindet. Das heißt, wir machen hier ein gemischtes Anhydrid. Hier haben wir mal solche Reaktionen dargestellt. Wir machen aus Glutamat Glutamin. Das heißt, wir heften hier eine Aminogruppe an. Dazu brauchen wir ATP, also Glutamat plus Aminogruppe plus ATP ergibt Glutamin. So würden wir es, wie oben dargestellt, normalerweise schreiben. Was passiert ist, dass zunächst das Glutamat die Phosphorylgruppe enzymgebunden erhält. Das heißt, das wird erstmal ans Enzym gebunden, dann kommt die Aminogruppe und verdrängt sozusagen oder bindet hier an die Carboxylgruppe. Ja. Das heißt, wir haben also eine Zwischenstufe, in der wir ein enzymgebundenes Glutamylphosphat haben. Und dadurch wird die Reaktion natürlich auch viel besser kontrolliert, aber in der schriftlichen Darstellung werden wir natürlich das vereinfachen und nur hier oben die Reaktionsgleichung festhalten. So. Wir haben somit jetzt ATP als Energieträger und fragen uns jetzt, wie die Angriffe erfolgen bei der Hydrolyse. Und da gibt es eine sehr interessante Beobachtung. Wir haben immer eine nukleophile Substitution. Nochmal die Frage, wer von Ihnen hat die organische Chemie noch nicht gehabt? Okay, aber das sind ja jetzt die Bioinformatiker, oder? Oder Biophysiker? Okay, gut. Man kann halt nicht alles im ersten Semester auf einmal studieren, das haben Sie auch schon festgestellt. Das heißt, unsere armen Biophysiker sind im ersten Semester und werden jetzt mit ziemlich vielen Sachen beladen. Nichtsdestotrotz gibt es in der Chemie eine Reaktion, das ist die nukleophile Substitution. Das heißt, wir haben einen nukleophilen Angriff, das kann eine Hydroxylgruppe sein, die hier angreift zum Beispiel, oder ein Alkohol, eine Carboxylgruppe kann das sein, die an dieser Stelle angreift. Oder das heißt, der Angriff erfolgt von dieser Seite und das hat die Konsequenz, dass was abgespalten ist, ist eine Phosphorylgruppe. Das heißt, von dem Molekül werden nur die rot gezeichneten Moleküle, also die Phosphorylgruppe, letzten Endes frei übertragen. Der Angriff am zweiten, ATP, ist auch eine Phosphorylgruppe. Es gibt eine Zählweise, die können Sie sich jetzt schon merken, irgendwann werden Sie sich merken müssen. Man bezeichnet das zur Ribose gerichtete, mit der Ribose verbundene Phosphatgruppe als Alpha-Phosphatgruppe, die mittelständige als Beta und die endständige als Gamma. Das hat nachher in der Molekularbiologie große Bedeutung, wann eben die endständige Gamma-Gruppe übertragen wird bei einer Reaktion oder auch manchmal die Alpha-ständige. Nur so am Rande, das ist wichtig, sich das zu merken, dass die drei Phosphorgruppen mit Alpha, Beta und Gamma bezeichnet werden. Okay, wenn der Angriff, der nukleophile Angriff jetzt am Alpha-Phosphat, an der Alpha-Phosphorsäure entsteht, dann haben wir letzten Endes eine Adenylatgruppe übertragen. Ja? Also Ribose, hier steht noch das Adenin, ist ein Adenylat und es wird dabei Pyrophosphat freigesetzt. Ja. Okay, das also jetzt zum ATP. Und wie gesagt, das ATP ist ja unser Energieüberträger, aber was wir letzten Endes brauchen, ist im Prinzip, um Energie zu gewinnen, Oxidationsprozesse. Oxidationsprozesse sind Reduktionsprozesse, sind entgegengesetzt zu Reduktionsprozessen. Der Oxidationsprozess braucht Sauerstoff. Und das hat jemand gemerkt, der Antoine Lavoisier, ein berühmter Philosoph und Naturwissenschaftler, der eben festgestellt hat, dass wir eben den Sauerstoff benötigen. Er war ein sehr aufgeschlossener Geist und wurde deshalb, wie Sie an dem Datum 1794 sehen, Opfer der Französischen Revolution. Er hat als erster sozusagen gemerkt, dass Atmung und Verbrennung ein wichtiger Prozess sind und das zumindest erstmal schriftlich festgehalten und der Nachwelt überliefert. ATP als Energieträger möchte ich Ihnen hier ein Beispiel bringen, das auch manchmal sehr berühmt wird, sehr oft eingesetzt wird, das ist die Luziferase. Wir können mit ATP Licht erzeugen. Das wissen Sie, stellen wir immer wieder begeistert fest, wenn wir Glühwürmchen sehen. Macht jedem irgendwie Spaß, ich weiß nicht, ob es bei Ihnen auch so ist. Und das geschieht sozusagen mit dem Luziferin. Ja, und auch das ist eine ATP-getriebene Reaktion. Das heißt, durch ATP-Hydrolyse und Übertragung des Anilats auf dieses Enzym Luziferin wird es oxidiert und dadurch das Luziferyl-Adenylat, dadurch kann Luziferyl-Adenylat eben Licht emittieren. Okay, was passiert? Das ist erstmal die Strukturformel des Luziferins. Und wenn wir das mit Adenylat beladen, dann haben wir eben Luziferyl-Adenylat. Hier dargestellt im Kreislauf, Luziferin wird beladen, wir haben Luziferyl-Adenylat und das kann eben Licht abgeben und dabei wird es dekarboxyliert und setzt AMP frei. Es entsteht dabei ein Peroxid und Kohlendioxid und Lichtenergie. Dieses Oxyluciferin wird in mehreren Schritten dann wieder zum Luciferin regeneriert. Das heißt, wir sind in der Lage, mit ATP auch Licht zu erzeugen, mit den entsprechenden Enzymen. Was ist jetzt Oxidation? Oxidation ist letzten Endes zu erklären mit den Elektronen. In der Biologie am stärksten, am energiereichsten reduziert ist Methan. Und wir haben hier die verschiedenen Oxidationszustände und kommen letzten Endes an beim Kohlendioxid. Das heißt, Kohlendioxid ist am stärksten oxidiert in der lebenden Welt. Ja. Okay, und das sind die ganzen Zwischenzustände. Und beobachten müssen Sie die Zahl der Elektronen. Und wenn die Farben wieder stimmen, dann stellen Sie fest, je mehr Elektronen sozusagen am Kohlenstoff sind, umso stärker wird das weniger Elektronen am Kohlenstoff sind, umso stärker wird es oxidiert. Sauerstoff ist elektronegativer, zieht die Elektronen hier rüber. Deshalb ist Kohlendioxid die am stärksten oxidierte Verbindung. So, jetzt kommen wir nach dem ATP zum nächsten Baustoff und das ist NAD bzw. NADP. Und was macht NADH, NADPH, das ist die reduzierte Form, das überträgt Elektronen. Das heißt, NAD, NADP sind Möglichkeiten, Oxidationsenergie zu bewahren und zu übertragen. Wenn wir uns das mal anschauen, dann haben wir zunächst mal verschiedene Oxidationszustände. Wichtig beim NAD ist sozusagen, beim NADP ist hier lediglich nur eine Phosphatgruppe mehr drin. Ja. Okay, wichtig ist, was passiert hier oben an der reaktiven Gruppe. Hier wird ein Proton eingebaut und damit haben wir hier ein Proton, das entweder von der Vorderseite oder von der Rückseite angreifen kann. Und damit haben wir zwei Möglichkeiten, wie das Proton an das NADH rangeht. Und es gibt tatsächlich unterschiedliche Enzyme, die diese Möglichkeiten nutzen. Was passiert, hatte ich Ihnen schon dargestellt, wenn wir also das NAD in diesem Fall oxidieren, dann, oder wenn wir das oxidierte NAD betrachten, stellen wir fest, wir haben in einem Adsorptionsspektrum keine Adsorption im Bereich von 340 Nanometer. Das heißt, ich hatte Ihnen das ja erklärt am Photometer, dass man Licht verschiedener Wellenlänge durch eine Lösung schicken kann und dann die Adsorption verfolgen. Und wir stellen fest, dass NAD eben hier in diesem Bereich keine Adsorption hat. Wenn jetzt das Proton anbindet und dadurch das Molekül reduziert wird, dann entsteht hier eine Adsorption bei dieser Wellenlänge. Und das war ein wichtiger Trick, wie man verfolgen konnte, wenn NAD zu NADH reduziert wird. Man kann es im Photometer dann messen. Hier jetzt mal die Stereochemie. Wir können also das Proton entweder von der einen oder von der anderen Seite angreifen lassen. Das eine ist die HA-Seite, das andere ist die HB-Seite. Nur zur Information. Und hier jetzt ein Überblick über die Enzyme, die bisher untersucht sind. Isocitrat-Dehydrogenase greift von der A-Seite, da wird das Proton von der A-Seite angebracht. Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase von der B-Seite. Das kann man sich dann letzten Endes kann man das nachschlagen, wenn es von Interesse ist für die Reaktion. Das heißt, die Enzyme haben eine Stereospezifität. Die Stereospezifität war noch vor 20 Jahren immer eine heftige Diskussion zwischen den Chemikern und den Biologen, inwieweit die Stereospezifität was Besonderes ist der Enzyme, denn stereospezifische Angriffe sind in der Chemie sehr schwierig zu verwirklichen. Die Enzyme sind durch ihre katalytischen Zentren in der Lage, hier solche Differenzierungen vorzunehmen. Gut, wir kommen jetzt zum weiteren Elektronenüberträger und das ist das FAD oder das FMN, das Flavin-Mononukleotid oder das Flavin-Adenin-Dinukleotid. FMN und FAD haben hier einen Isoalloxazinring, diese relativ komplizierte Verbindung hier oben, und die ist wichtig für die Bindung der Elektronen bei der Oxidation. Der Unterschied zwischen FAD und NAD ist der, dass NAD immer zwei Protonen braucht, das heißt zwei Elektronenübergänge katalysieren kann, aber FAD auch Ein-Elektronenübergänge unterstützen kann. Das heißt, wir haben einmal hier ein Proton gebunden an den Isoalloxazinring, dann haben wir ein Semichinon, chemisch gesehen, oder aber wir binden zwei Protonen, dann haben wir hier die beiden Doppelbindungen, das heißt hier, das ist das klassische Chinon. Das ist der Unterschied FAD zu NAD. FAD ist in der Lage, auch Ein-Elektronen-Übergänge zu katalysieren. Das ist ein wichtiger Unterschied. Okay, warum heißt das Flavin? Weil Flavus letzten Endes gelb bedeutet. Das sind also Flavine, sind immer sehr leicht zu erkennen. Sie haben eine starke, intensive gelbe Farbe. Ja. So, und bevor ich jetzt auf die anderen Substanzen, auf die Coenzyme übergehe, würde ich vorschlagen, dass wir an der Stelle unterbrechen. Und ich danke Ihnen, wir sehen uns am Dienstag wieder.